Karneval in Beira. Die Straßen dampfen, der Schweiß strömt, die Kostüme leuchten, der Rhythmus geht in die Hüften, wenn die Band von Rosalita schwärmt. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Der Sänger, Jorge Mamadé, spricht zwar wie jeder Brasilianer Portugiesisch. Wenn er singt, klingt das aber ziemlich afrikanisch. Die Sprache heißt Ndau und wird auf den Straßen von Beira gesprochen. Der Karneval, der hier stattfindet, ist gar nicht brasilianisch. Beira ist die zweitgrößte Stadt von Mosambik, eine ehemalige portugiesische Kolonie am Südostzipfel Afrikas. Jorge Mamadé kann erklären, wie es zu dem Missverständnis kommen kann.
Im Allgemeinen haben wir viel von der brasilianischen Musik gelernt. Gilberto Carlos war ein Lehrer für uns. Als wir begannen zu singen, haben wir uns ein Vorbild an den Brasilianern genommen. Auch unsere Tanzmusik auf Festen war früher brasilianisch. Wir älteren Musiker spielen noch immer viel brasilianische Musik. Viele singen in diesem Stil. Nachdem wir das gelernt hatten, ist jeder auf die Suche nach seinem eigenen Rhythmus gegangen. Deshalb weichen wir manchmal davon ab. Aber irgendwie steckt doch immer noch sehr viel brasilianischer Einfluss in uns.
Zurück zu den Wurzeln. Lateinamerikas Einfluss auf Afrika. Eine Sendung von Dirk Asendorpf.
Am Anfang war es umgekehrt. Mehrere Millionen Sklaven, die die europäischen Kolonialmächte zwischen 1550 und 1850 nach Amerika verschleppten, sorgten für einen starken afrikanischen Einfluss in der neuen Welt. Während ihre Sprachen schnell verloren gingen, sind schwarze Haut, afrikanische Religion und Musik bis heute in vielen Ländern Amerikas präsent. Vor allem in den Südstaaten der USA, der Karibik und in Brasilien. Sehnsucht schwingt mit, wenn die Perkussionisten von Tupinagô aus dem brasilianischen Bundesstaat Bahia ihre Hymne auf Afrika anstimmen. Über Jahrhunderte hatte Amerika seine afrikanischen Wurzeln nach Kräften verleugnet. Doch seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts rückt der Herkunftskontinent wieder ins Bewusstsein vieler Amerikaner. Es war die Zeit der Unabhängigkeitsbewegungen und ihrer charismatischen Führer, die von Algier bis Lusaka, von Accra bis Dar es Salaam die europäischen Kolonialherren vertrieben. Mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA verband sie gegenseitige Inspiration. Und Kuba wollte schon bald nach Fidel Castros Triumph die eigene Revolution auch nach Afrika exportieren.
Dies ist die Geschichte eines Scheiterns.
Mit diesen Worten beginnt das Tagebuch, das Che Guevara über seinen Guerillakampf im Kongo verfasst hat. Ende 1965 war der zurückgetretene kubanische Finanzminister inkognito angereist, um den Genossen im zentralafrikanischen Regenwald zu einem Sieg über den von der ehemaligen Kolonialmacht Belgien gestützten Diktator Mobutu zu verhelfen. Doch schon nach den ersten Tagen zeigte sich der lateinamerikanische Revolutionär bitter enttäuscht von seinen afrikanischen Brüdern.
Die Angehörigen der Volksbefreiungsarmee benahmen sich wie Schmarotzer. Sie arbeiteten nicht, exerzierten nicht, kämpften nicht und zwangen, manchmal mit äußerster Härte die Bevölkerung zu arbeiten und sie zu versorgen.
Niemand tat, was der Berufsrevolutionär angeordnet hatte. Der Nachschub blieb im Matsch der Erdstraßen stecken. Tropenkrankheiten schwächten die Kubaner. Ihre kongolesischen Genossen kamen aus verschiedenen Ethnien und beäugten sich misstrauisch. Statt der Durchschlagskraft russischer Maschinengewehre vertrauten sie lieber den Zaubermitteln ihrer Heiler. Che Guevara notierte:
Es gab keine Übereinstimmung zwischen unserer kampferprobten, disziplinierten Truppe und den Kongolesen. Die nötige Integration fand niemals statt. Und dafür kann man nicht die Hautfarbe verantwortlich machen. Einige von uns waren so schwarz, dass sie sich nicht von den kongolesischen Genossen unterschieden. Und dennoch hörte ich, wie einer von ihnen sagte, »Schick mir mal zwei von den Schwarzen her.« Damit meinte er zwei Kongolesen. Unsere Leute waren Ausländer, höhere Wesen, und das ließen sie die anderen deutlich spüren. Die aufgrund der Unterdrückung durch die Kolonialherren äußerst sensibilisierten Kongolesen nahmen gewisse verächtliche Gesten bei den Kubanern wahr, und sie litten darunter.
Nach 7 Monaten gab Che Guevara auf, reiste zurück nach Kuba und versuchte sein Glück in Bolivien. Von Afrika wollte er nichts mehr wissen. Andere lateinamerikanische Linke machten später ähnliche Erfahrungen. Paulo Freire, der große Antipädagoge, oder mancher Priester, der seine Theologie der Befreiung verbreiten wollte. Resigniert fuhren sie wieder nach Hause. Selbst 50.000 kubanische Soldaten, die in den 80er Jahren während des Bürgerkriegs in Angola im Einsatz waren, haben kaum Spuren hinterlassen. An Afrika kann man sich die Zähne ausbeißen. Und trotzdem gibt es dieses besondere Gefühl der Verbundenheit, wenn sich Lateinamerikaner und Afrikaner begegnen. Zum Beispiel bei Lula da Silva, dem ersten sozialdemokratischen Präsidenten Brasiliens, der kaum gewählt nach Afrika reiste.
Ich möchte mich aus vollem Herzen für die Zuneigung des ganzen mosambikanischen Volkes bedanken, dieser wunderbaren Menschen. Und wenn ich mich jetzt von ihnen verabschieden muss, dann nicht ohne zuvor dem mosambikanischen Volk alles Glück dieser Welt zu wünschen. Sie können sicher sein, dass Sie dort auf der anderen Seite des Atlantik eine Regierung und ein Volk haben, das äußerst solidarisch mit Ihnen ist. Vielen Dank und alles Gute.
Mosambik, Angola, die Kapverden, Guinea-Bissau und São Tomé. 5 Länder Afrikas sprechen die gleiche Sprache wie Brasilien. Allesamt waren sie portugiesische Kolonien. 1996 haben sie sich zu einem lockeren Staatenbund zusammengeschlossen. Dass Brasiliens Präsident Lula gerade Mosambik und Angola als Ziel seiner ersten Afrikareise wählte, ist kein Zufall. Es sind die mit Abstand größten Mitglieder des Staatenbundes und wirtschaftlich sind sie längst eng mit Brasilien verbunden.
Wir fühlen uns als Brüder. Wir haben die gleiche Kultur, wir sprechen dieselbe Sprache und die Probleme, denen wir gegenüberstehen, sind fast die gleichen.
Sergio Macamo ist als hoher Beamter im mosambikanischen Industrie- und Handelsministerium für die Wirtschaftsbeziehungen zu Brasilien zuständig. Gerne demonstriert er im Gespräch mit dem ausländischen Journalisten sein konferenzerfahrenes Englisch.
Jetzt sind wir gerade damit beschäftigt, ein Freihandelsabkommen zu schaffen. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, um die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und Mosambik zu stärken. Besonders vielversprechend ist derzeit eine gewaltige Investition des Bergbauunternehmens Vale do Rio Doce aus Rio de Janeiro. Ich finde, das ist eine wunderbare Kombination, denn es ist ein riesiger Konzern, der hier investieren will. Und er kommt aus einem Schwesterland. Ein Land, zu dem wir die politische und wirtschaftliche Beziehung ausbauen wollen.
Einen besonders sichtbaren Ausdruck soll diese Verbindung im Aufbau einer Pharmafabrik für billige AIDS-Medikamente finden. Über 3 Millionen Mosambikaner sind mit dem HIV-Virus infiziert. Doch bisher haben erst einige tausend Zugang zu vorbeugenden Medikamenten. Dagegen hat Brasilien die AIDS-Gefahr mit Aufklärung und medizinischer Versorgung recht gut in den Griff bekommen. Als wesentliches Element gehört dazu der Einsatz von nachgeahmten Medikamenten, sogenannten Generika, die preisgünstig in Brasilien hergestellt werden. Bei seinem Staatsbesuch wandte sich Präsident Lula an die Belegschaft des Zentralkrankenhauses in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo.
Wir werden uns der Herausforderung gemeinsam stellen. Wir wollen eine große Fabrik bauen, um die erforderlichen Medikamente für den Cocktail zu produzieren, der die Sterblichkeit in meinem Land erheblich verringert hat und sie sicherlich auch hier verringern wird. Ich glaube, das ist eine dringende Aufgabe. Die Fabrik soll ungefähr 23 Millionen Dollar kosten. Das ist ja keine absurde Summe, die unsere Länder nicht aufbringen könnten. Deshalb bin ich sehr optimistisch und habe auch Ihrem Präsidenten gesagt, dass ich sehr sicher bin, dass in Kürze jemand aus Brasilien hierher kommen wird, um dabei zu helfen, diese Fabrik einzuweihen und mit der Produktion der Medikamente zu beginnen, die Mosambik so sehr braucht, die so viele Kinder, Frauen und Männer in diesem Land und auf dieser Welt benötigen.
Das war im November 2003. Doch der Ankündigung folgten keine Taten. Während die reichen Länder Europas und Nordamerikas 700 Millionen Dollar Entwicklungshilfe im Jahr an Mosambik zahlen und mit hunderten Entwicklungshelfern im Land präsent sind, beschränkt sich Brasilien auf Wirtschaftsbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil. Unter dem Motto Süd-Süd-Austausch wird so etwas schon seit einigen Jahren auf den Konferenzen der blockfreien Länder als Alternative zur paternalistischen Hilfe aus dem Norden propagiert. Regierungsberater Macamo sieht Brasilien in vielen Aspekten als gutes Vorbild.
Ihre Unternehmenskultur ist hochentwickelt, auch im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen. Wir glauben, dass wir eine Menge von ihnen lernen können. Die Finanzierung kleiner und mittelständischer Betriebe, das adäquate Finanzsystem für diesen Wirtschaftssektor und andere Dinge mehr könnten ein Vorbild für uns sein. Und wir könnten von den Brasilianern lernen, wie man Fußball spielt.
Auch hier ist guter Rat aus Lateinamerika willkommen. Zwei ausgemergelte Fährleute werfen ihren uralten Dieselmotor an, um den Geländewagen eines Hilfsprojekts auf die andere Seite des Rio Busi zu bringen. Träge schlängelt sich der braune Fluss durch die grüne Savanne und lässt nichts davon ahnen, dass er vor 5 Jahren mitten in der Nacht über die Ufer getreten ist und den gesamten zentral-mosambikanischen Distrikt überschwemmt hat. Tiere, Vorräte und Lehmhäuser wurden weggeschwemmt, die Menschen retteten sich auf die Bäume. Weder hatte es eine Vorwarnung gegeben, noch wussten die Dorfbewohner, wo und wie sie Hilfe organisieren könnten. Auf die nächste Naturkatastrophe sollen sie besser vorbereitet sein. Dafür wollen Entwicklungsorganisationen sorgen und haben mit Oscar Alcantara einen Berater aus dem mittelamerikanischen Honduras eingeflogen. Mit tropischen Stürmen und Überschwemmungen kennt er sich aus, denn die treten auch in Mittelamerika jedes Jahr auf. Die Erfahrung des honduranischen Landwirts, so hoffen die Entwicklungshelfer, werden die Menschen im Busi-Distrikt eher überzeugen als gut gemeinte Ratschläge europäischer Experten.
Zuerst muss man für einen Bewusstseinswandel in unseren Dörfern, in unserer Verwaltung und bei unseren Politikern sorgen. Aber nachdem man in einer Region eine kleine Gruppe von Entscheidungsträgern sensibilisiert und aufgeklärt hat, sind sie eigentlich selber stark genug, um die neuen Ideen als Multiplikatoren weiter zu verbreiten. Viel Geld ist dafür gar nicht nötig. Auf diese Art kann der Katastrophenschutz von den Dörfern und Distrikten aus eigener Kraft vorangebracht werden.
Wir können unsere Probleme selber lösen. Das ist die Botschaft, die mit dem Süd-Süd-Austausch unter das mosambikanische Volk gebracht werden soll. Ausländer sollen dabei als gleichberechtigte Partner auftreten. Noch ist das die Ausnahme. Wie in vielen afrikanischen Staaten geben auch in Mosambik allwissende Entwicklungsexperten aus Industrieländern den Ton an. Der mosambikanische Soziologe Elísio Macamo, der an der Universität Bayreuth über sein Heimatland forscht, hält nichts davon.
Ich glaube nicht, dass sich Mosambik durch Entwicklungshilfe entwickeln wird. Und ich glaube, Entwicklungshilfe ist einfach eine Falle. Und Brasilien tut das nicht. Brasilien macht das, was alle Länder machen sollten. Und zwar versucht, wirtschaftlich hier tätig zu sein. Also sie versuchen, uns Dinge zu verkaufen, hier also Geschäfte zu machen, Fabriken aufzubauen. Und ich glaube, das ist der Weg. Sie kommen hierher als Geschäftsleute und sie wollen einfach Geld machen. Und das ist gut so.
Manche tun das allerdings so erfolgreich, dass es wehtut. So klagen mosambikanische Bauern in jüngster Zeit über eine Invasion tiefgefrorener Hähnchen aus brasilianischer Massentierhaltung. Auf dem Markt kosten sie nur etwas mehr als die Hälfte der kräftigen Hähnchen, die auf den heimischen Höfen frei herumlaufen. Nicht alle Brasilianer kommen als Geschäftsleute nach Mosambik. Manche zieht es auch nicht in die quirlige Hauptstadt, sondern aufs Land. Zum Beispiel Plácio José Bon. Mit nacktem Oberkörper steht der vollbärtige Mönch mit einem Besen auf dem Hof der Oberschule von Manga, einem Dorf im Zentrum Mosambiks. Nach einer kurzen Dusche erklärt er im kargen Lehrerzimmer, dass die körperliche Arbeit zum pädagogischen Konzept gehört, das die Mönche aus Brasilien mitgebracht haben.
Ob der brasilianische Einfluss sehr stark ist, aber ja, das können wir sagen. Denn diese Schule wurde ja 1992 von unserer brasilianischen Bruderschaft gegründet. Und seitdem kommen alle Mönche aus Brasilien. Deshalb ist es ja auch kein Wunder, dass es von Anfang an hieß, diese Schule, Johannes der 23., hätte brasilianische Eigenschaften. Die mosambikanischen Lerninhalte wurden auf Grundlage brasilianischer Schulbücher entworfen. Die Bibliothek. Ohne Zweifel steckt darin eine große Anstrengung aus Brasilien und aus Portugal. Zahlreiche Lehrer, die hier arbeiten, wurden von uns Mönchen ausgebildet. Gerade heute haben wir 139 Lehrer zur Ausbildung hier. Und die Ausbilder sind auch wieder Brüder. Selbst unsere Schuluniformen sehen so ähnlich aus wie in Brasilien. Alle mit Hemd und einer kleinen Krawatte. Oder die Mädchen in Rock und Bluse. Und wir tragen ein buntes Hemd. Das macht einen ungezwungenen Eindruck und den Schülern gefällt das.
Überall in Afrika haben Missionsschulen einen guten Ruf. Anders als in den staatlichen Einrichtungen gibt es hier genug Personal und Material für den Unterricht. Und es wird auf Disziplin geachtet. Das gilt in den von Europäern geführten Missionsschulen ebenso wie in Manga, wo Brasilianer den Ton angeben. Trotz der gefühlten Nähe zwischen den ehemaligen portugiesischen Kolonien überwiegen die Unterschiede. Die Kultur, die die Mönche aus Brasilien mitbringen, ist nicht die der Favelas und des armen Nordostens, wo afrikanische Wurzeln dominieren. Denn Brasilien gehört schließlich auch zu den 10 stärksten Industrienationen der Welt. Der wirtschaftlich hochentwickelte Süden ist die Heimat von Plácio José Bon und seinen Mitbrüdern.
Die Mehrheit von uns Brasilianern, die hier arbeiten, ist weiß. Und deshalb werden wir auch stark mit Weißen identifiziert, mit weißen Ausländern, Europäern oder Nordamerikanern. Wir kommen natürlich aus verschiedenen Kulturen. Vielleicht fließt unterschiedlich altes Blut in unseren Adern. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen dem brasilianisch-europäischen und dem afrikanischen Arbeitsrhythmus. Bei uns gibt die Wirtschaft das Tempo an. Hier ist es mehr das Leben. Wir haben eine Lebenserwartung von 70 bis 80 Jahren. Hier liegt sie kaum bei 37 bis 39 Jahren. Das heißt, es wird im Moment gelebt. Das Heute ist entscheidend. Es gibt noch nicht diesen Traum von der Zukunft. Das ist hier in der Mentalität nicht vorhanden.
Unterscheidet sich Brasiliens Einfluss auf Afrika am Ende vielleicht gar nicht so sehr vom europäisch-nordamerikanischen?
Wenn wir nicht aufpassen, kann sich Brasilien durchaus zu einer neuen Kolonialmacht entwickeln. Denn Brasilien ist ja auch nach Portugal das Land, das am meisten in Mosambik investiert. Wie viele Bücher kommen aus Brasilien? Schon wegen der Sprache. Wie viele Platten, wie viele Fernsehprogramme? Die Serien stammen alle aus Brasilien. Und Radio Miramar ist praktisch zu 100% brasilianisch.
Radio Miramar strahlt sein Hörfunk- und Fernsehprogramm in ganz Mosambik aus. Brasilianische Musik und bunte Shows im lockeren Wechsel mit Nachrichten und der Live-Übertragung von Massengottesdiensten. Radio Miramar gehört der brasilianischen Pfingstkirche Assembleia de Jesus. Und die ist nicht nur in Brasilien, sondern auch in Mosambik auf dem besten Weg, die traditionelle katholische Kirche zu verdrängen.
Ich glaube auch, dass der Einfluss dieser Pfingstkirche hier zum Teil sehr negativ ausfällt, weil die Theologie, die von ihnen propagiert wird, ist nicht besonders förderlich für die Entwicklung des Landes, vor allem im Bereich der Einstellung der Menschen. Es gibt diese hohe Erwartung, dass nicht der Staat, also nicht die Politiker verantwortlich gemacht werden sollen für die Situation, für die Lage, sondern einfach diese außerirdischen Faktoren, die beeinflusst werden können durch Beten. Und das ist ein Problem der Einstellung hier. Und diese Kirche ist sehr stark. Sie ist wirtschaftlich stark und deshalb hat sie einen großen Einfluss auf viele Menschen hier.
Ähnlich scharf kritisiert Elísio Macamo, der mosambikanische Soziologe, die Herz- und Schmerzserien im staatlichen Fernsehen. Wie die Sendung der Pfingstkirche stammen auch die sogenannten Telenovelas ausschließlich aus Brasilien.
Ich sehe diese brasilianischen Soap-Operas mit großem Misstrauen, weil das schon eine Art von Kolonisierung ist. Kolonisierung der Sprache. Unsere portugiesische Sprache in Mosambik verändert sich allmählich. Wir sind in einer Situation, wo wir noch nicht wissen, welches Portugiesisch wir sprechen sollten. Vielleicht entwickelt sich hier ein mosambikanisches Portugiesisch und es wird dann jetzt im Keim erstickt durch den Einfluss Brasiliens. Ich meine, es werden Werte und Normen hier vermittelt, die nicht unbedingt unsere sind. Wir suchen nach Werten, wir suchen nach Normen und wir werden jetzt sozusagen bombardiert von Dingen, die eben von jungen Menschen als ideal gesehen werden, die aber nicht unbedingt gut für uns sind. Das ist eben die Kehrseite der Beziehungen mit Brasilien.
Ist Brasilien also dabei, seine afrikanischen Bruderstaaten mit einem neuen Kulturimperialismus zu überziehen? Alice Aguiar Fontes weist den Verdacht weit von sich. Sie ist die Leiterin des brasilianischen Kulturinstituts, das sich über eine herrschaftliche Villa in der Altstadt Maputos ausbreitet.
A telenovela é fenômeno muito discutido.
Die Seifenopern sind ein viel diskutiertes Phänomen. Es handelt sich dabei ja um Fiktion, um Muße, obwohl viele von ihnen von sehr aufregenden Themen handeln. Heutzutage sind Seifenopern beim brasilianischen Volk äußerst beliebt. Und hier geschieht jetzt das Gleiche. Den Leuten gefällt es, Seifenopern zu gucken und sie haben Vergnügen dabei. Und einige Serien werden sogar mit Leidenschaft konsumiert. Seifenopern verfolgen ja kein pädagogisches Ziel. Es geht dabei um ein Freizeitvergnügen.
Zurück nach Beira. Sieben Musiker drängen sich um das Mischpult im Tonstudio der Casa da Cultura, dem Künstlertreffpunkt der zweitgrößten Stadt Mosambiks. Gerade haben sie einen Titel eingespielt, mit dem ihre Band Jaka nun auch außerhalb des Landes bekannt werden soll. Nicht Europa oder die USA haben die Musiker dafür im Auge, sondern Brasilien. Neben einigen Konzerten stehen auch Workshops auf dem Programm, in denen die mosambikanischen Musiker brasilianischen Kollegen die Rhythmen ihrer Heimat zeigen wollen. Dionísio da Silva ist Schlagzeuger und Produzent von Jaka.
Es wäre schon toll, wenn wir ihnen zeigen, wie die Leute hier spielen. Denn wir benutzen ja traditionelle Instrumente, also zum Beispiel Jaka. Wir spielen mit der Timbila. Das ist ein Instrument, das nie ganz exakt gestimmt ist. Deshalb muss man aufpassen, wenn man es mit konventionellen Instrumenten zusammenspielt, also mit Klavier, Keyboard, Gitarre oder Bass. Die Timbila ist ein traditionelles Instrument, an dem wir als Mosambikaner eindeutig zu erkennen sind. Und es ist schon super, wenn jetzt auch andere Leute Musik damit machen. Immer wenn es neue, ungewohnte Rhythmen gibt, dann ist das gut. Es erfreut die Ohren. Jede Neuerung ist prima.
Das Selbstbewusstsein ist groß, mit dem da Silva und seine Musikerkollegen ins große und reiche Brasilien aufbrechen. Den Kontakt haben sie über eine Agentur in London bekommen. Musik ist eben global. Doch die Bedingungen, unter denen ihre neuen Stücke entstehen, sind äußerst schwierig. Teile des Kulturhauses von Beira sind einsturzgefährdet. Manchmal bleiben die elektronischen Instrumente stumm, weil eine Leitung defekt oder kein Geld für die Stromrechnung aufzutreiben ist. Der eine gibt nebenbei Musikunterricht, der andere jobbt im Einkaufszentrum. Stipendien oder Fördergelder gibt es nicht, weder in Mosambik noch bei der ehemaligen Kolonialmacht Portugal. Und für das brasilianische Kulturzentrum in der Hauptstadt Maputo sind Künstler nur eine Nebensache, sagt die Leiterin Alice Aguiar Fontes.
Künstler gehen sowieso, wohin sie wollen. Sie schaffen das immer. Wir machen uns mehr Sorgen um die normale Ausbildung. Jetzt kommen viele Mosambikaner nach Brasilien, um zu studieren oder ihre Doktorarbeiten zu schreiben. Und ich glaube, es ist das, was Mosambik am meisten braucht. Künstler haben sie hier viele. Das ist ein Land der Künstler. Aber Techniker haben sie nur wenige. Und darauf legen wir den Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit Brasilien.
Deshalb lässt Tich Mabota seine skurrilen Lehmskulpturen nicht im brasilianischen, sondern gleich um die Ecke im französischen Kulturinstitut entstehen. Er ist einer der ganz wenigen mosambikanischen Künstler, die den Sprung aufs internationale Parkett geschafft haben. In Harare, Johannesburg, Dakar, Oslo und Düsseldorf hat er schon ausgestellt.
Ich kann wirklich nicht sagen, dass Brasilien Mosambik dominieren würde. Schließlich stammen die Brasilianer ja von uns und anderen afrikanischen Völkern ab. Weder dominieren sie uns, noch dominieren wir sie. Die Brasilianer haben sich ja schon über lange Zeit mächtig entwickelt, haben viel Erfahrung gesammelt, auch im Bereich der Künste. Zur Dominanz, na, da kann ich nur sagen, dass die brasilianische Musik in der Welt ohne Zweifel bekannter ist als die mosambikanische. Ihr Vorteil liegt einfach darin, dass sie zu Hause bessere Arbeitsbedingungen vorfinden und größere Anerkennung genießen. Wir können es vielleicht auch gut, aber es fehlen uns die Voraussetzungen. Doch wie sagt man so schön, Gott gibt den Zahnlosen.
Vielleicht ist der Optimismus die größte Gemeinsamkeit, die Lateinamerika und Afrika heute verbindet. Während viele reiche Industriestaaten unter Krisenstimmung und Zukunftsangst leiden, glauben die Menschen im Süden an eine bessere Zukunft. Kulturell sind sich vor allem die ehemaligen portugiesischen Kolonien sehr nah. Auch ohne Jugendaustauschprogramme, Künstlerförderung und Tourismus ist der trennende Südatlantik kein Hindernis für das Gefühl, zur gleichen Familie zu gehören. Dass ihre Wurzeln in Afrika lagen und die amerikanischen Triebe sich erst spät dafür interessierten, spielt heute kaum noch eine Rolle. Wie in jeder Familie üben die Eltern Einfluss auf ihre Kinder aus. Mindestens genauso sehr aber auch die Kinder auf die Eltern. Oh.